Ich möchte heute Morgen von einem Mann reden, der von großem religiösen Eifer erfüllt war. Der Gott gefallen wollte mit jeder Faser seines Lebens. Von seiner Familie und von seinem Volk bestimmt, einer der großen Theologen der damaligen Zeit zu werden. Und den Gott sich rausgesucht hat in seiner großen Barmherzigkeit und aus einem religiösen Eiferer ein mächtiges Werkzeug Jesu Christi machte. Ich glaube, die sich auskennen, wissen, wen ich meine. Das ist der Saulus, der zum Paulus wurde. Und man könnte auch die Predigt überschreiben mit eine fast normale Bekehrung. Der Name Saulus bedeutet der Begehrte, der Gefragte. Und der Name Paulus bedeutet der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Und darin ist die erste Botschaft schon drin. Gott kann Überflieger, die alles am besten wissen, nicht gebrauchen. So weh uns das vielleicht tut, aber wenn ich glaube, ich müsste der Beste, der Tollste und der Supermann im Reich Gottes sein, so bin ich unnütz für Jesus. Gott kann mit dem Geringen, mit dem Kleinen, dem Niedrigen etwas anfangen, mit dem Großen nicht. Also für den Selbstgroßen nicht. Doch betrachten wir uns diesen Saulus. Was wissen wir über ihn? Er war zu 100% Jude. Sein Vater war Pharisäer. Er selbst war Pharisäer. Das war die Gruppe im Judentum, die es mit dem Gesetz am ganz genauesten gemeint haben. Und da, wo sie der Meinung war, es fehlt noch was, da hat Gott noch was vergessen, da haben sie noch was dazu getan. Damit es auch ja schön passt. Also die 640 Gesetze des Judentums haben nicht gereicht, die mussten noch ein paar mehr haben, um besonders bei Gott zu sein. Und das war ja noch nicht alles, er hatte ja noch mehr vorzuweisen. Er war ein Schüler des berühmten Gamaliels, des Lehrers in Israel der damaligen Zeit, der Supertheologe. Und er saß zu Füßen dieses Mannes und hat alles über die Weisheit und die Wahrheit des Judentums und des Gesetzes gelernt. Und er hat es gelebt. Er bezeugt von sich selbst in Philipper 3, Vers 6, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das heißt, er hat angefangen, morgens das Gesetz zu beachten, mittags hat er das Gesetz beachtet, abends hat er das Gesetz beachtet. Und nach seinem Dafürhalten hat er alles getan, was Gott von ihm gefordert hat. Also ein Musterjude mit glänzender Ausbildung und schon in sehr jungen Jahren von hohem Ansehen. Allerdings ein ganz anderer Typ wie Daniel. Auch jung, der Saulus, aber ein ganz anderer Mensch. Aus Sicht der religiösen Mehrheit in Jerusalem war es ein Mann ohne Fehl und Tadel, ein aufstrebender Stern. Und dann hat er etwas gehabt, was ich sehr schätze an Theologen, ich gebe es ja zu, der hat sogar einen anständigen Beruf gelernt. Zeltmacher ist er gewesen, das hat ihm später sogar geholfen. Also er hat einmal die theoretische Seite betrachtet, die Theologie, und auf der anderen Seite hat er auch praktisch arbeiten können. Ideale Vorstellung. Super, Handwerker. Am Handwerk ist doch goldener Boden. Gell, René? Alles, was Saulus einfiel, um Gott zu gefallen, das tat er. Nur hatte er ein Problem. Das, was er alles tat und das, was er war, hat vor Gott keinen Bestand, zählt nicht. Später einer schreibt er, Luther übersetzt es sehr drastisch. Alles, was ich gewesen bin, ist mir Mist, Kot geworden. Heute würde man sagen, ihr Älteren hört weg, scheiße geworden. Hat er tatsächlich so gesagt. So übersetzt es auch Luther. Also es ist nichts. Nichts gewesen. In Gottes Augen. Das Urteil Jesu über die Pharisäer war sehr deutlich und macht deutlich, wo dieses Problem liegt. Matthäus 23, 25 steht: Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Äußerlichkeiten und Befolgen von Gesetzen und Regeln nützen nur dem eigenen Wohlgefühl. Man fühlt sich gut, wenn man zurückdenkt und sagt, boah, heute muss Gott aber mit mir zufrieden sein. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Gedanken. Aber es hat vor Gott keinen Sinn und keinen Bestand. Gott wollte diesen Saulus und er wollte ihn verändern, zu einem nützlichen Werkzeug in seinem Reich machen. Aber ich sage es nochmal, ein Mensch, der alles selbst kann und weiß, der keine Liebe in sich hat und darum andere unterdrückt und verfolgt, kann Gott nicht gebrauchen. Ich befürchte, dass in der christlichen Welt es viele überzeugte Saulus-Typen gibt. Denn sonst gäbe es nicht so viel Streit. Die ganz genau wissen, was richtig ist. Und das ist nur ihre Meinung. Ich könnte euch aus der Hand mehr wie einen Reformator nennen, der das von sich gedacht hat. Einen sage ich jetzt doch, Calvin war einer. Der hat in Genf gewütet wie verrückt. Jeder, der nur ein Komma anders gesehen hat, wie er selbst die Schrift gesehen hat, hat er auf den Scheiterhaufen gebracht oder mindestens ins Gefängnis. Von brüderlicher Liebe und Ergänzung nichts zu sehen. Und Gott nimmt sich Zeit zu verändern und er verändert Saulus zum Paulus in 7 Schritten. Und diese 7 Schritte gelten für uns auch. Ihr wisst, ich liebe diese Zahl 7, weil es die Zahl der Vollständigkeit ist. Man könnte vielleicht auch 6 draus machen, aber 7 hat mir gefallen. Also, lesen wir Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er die Reihe nach in die Häuser ging und schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Und dann Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände Männer wie auch Frauen, die er gebunden nach Jerusalem führe. Wir lesen von Saulus, dass er einen großen Hass gegen die Gemeinde Gottes hatte, die gerade in Jerusalem entstanden war, und wir wissen, dass es am Anfang sehr, sehr viele Menschen waren, die zum Glauben kommen. Und wo er Menschen fand, schleppte er sie fort, steckte sie ins Gefängnis, übergab sie dem Henker. Und er war genau davon überzeugt, was er tat, dass dies Gottes Wille ist. Schon als sehr junger Mensch, er war also noch zu jung, um Steine zu heben, war er dabei, wie Stephanus, der Prophet Gottes, in der Gemeinde in Jerusalem gesteinigt wurde. Er hatte also hautnah erlebt, wie dieser Stephanus sagt: Ich sehe den Himmel offen und den Messias, der Jesus, zur Rechten des Vaters sitzen. Dann sind die Juden auf ihn eingestürmt, die hohen Priester, Schriftgelehrten, Pharisäer, und haben diesen Mann gesteinigt. Und weil das so eine anstrengende Arbeit war, haben die das Obergewand abgelegt und der Saulus hat auf die Klamotten aufgepasst und hat sich gefreut, dass dieser Stephanus gesteinigt wurde. So ein Typ war der Saulus. Er hatte Wohlgefallen, steht dort. Und er muss auch gehört haben, wie Stephanus gesagt hat: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das hat diesen Mann, diesen jungen Menschen, nicht zum Nachdenken gebracht. Dieses Erlebnis hat ihn noch stärker in seinem Hass werden lassen. Er fand es richtig, was hohe Priester und Schriftgelehrten gemacht haben. Und so hat er sich hergegeben, weil er gedacht hat, das ist eine jüdische Sekte, die vom wahren Glauben abgewichen ist, die muss vernichtet werden, und hat die Gemeinde in Jerusalem geholfen zu zerstören. Die Gemeinde in Jerusalem, viele haben sich dann zerstreut in alle Himmelsrichtungen, unter anderem auch nach Damaskus. Für Saulus waren alle, die an Jesus glaubten, Sektiere, Menschen, die von einem großen Irrtum standen und die einen falschen Gott anbeteten. Mit dieser Erkenntnis rechtfertigte er sein Handeln. Und das ist uns ja auch gar nicht fremd. So hat die katholische Kirche die Leute auf den Scheiterhaufen gesetzt. Die Inquisition. Das war ein gutes Werk. Denn dieses Feuer auf dem Scheiterhaufen sollte alle Sünde wegbrennen, sodass diese Menschen dann doch irgendwie, nachdem sie lange in der Hölle geschmort haben, doch gerettet werden können. Das war die Idee des Mittelalters. Also wir sehen, wir brauchen nicht auf Juden zu zeigen. Haben wir in unserer eigenen Geschichte ganz genauso. Christentum nicht besser, kein Deut. Religion ist immer so. Religion schließt immer den anderen aus. Und Religion sieht immer nur die Idee und nie Gott. Nachdem er in Jerusalem für viel Not gesorgt hat, wollte er auch in anderen Städten genau dasselbe tun. Also ging er zum hohen Priester, der geistlichen Autorität der Juden, und ließ sich einen Freibrief geben, um auch die Gemeinde, wenn möglich, in Damaskus zu zerstören. Wir sehen, wie schlimm es ist, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen, Traditionen und Erkenntnisse so sehr in den Vordergrund stellen, dass wir alle anderen für falsch halten. Das ist gefährlich und da neigen wir alle zu. Auf wie viel habe ich schon verzichtet in meinem Glaubensleben? Und wieso darf der das alles tun? Der muss ja falsch sein. Kennen wir das? Dieser Gedanke hat nichts mit Gott zu tun, nichts mit Jesus zu tun. Der Gedanke ist ein Gedanke des Neides und der Eifersucht. Denn wenn wir in der Bibel nachschauen, sehen wir, dass wir sehr unterschiedlich von Gott geführt werden, weil wir unterschiedliche Aufgaben haben. Wisst ihr, liebe Geschwister, deswegen ist es so wichtig, dass wir bei all diesen Fragen in die Bibel gucken, und zwar nicht nur einzelne Bibelstellen, sondern auch die Zusammenhänge anschauen, schauen, wer wann was zu wem gesagt hat, und uns ganz viel Mühe geben, dass das Band des Friedens, die Einheit der Kinder Gottes gewahrt bleibt. Und dann werden wir feststellen, dass Gott mit dem einen so und mit dem anderen so handelt. Eins bleibt aber gewiss, und das war die Generalaussage des Paulus, und das haben wir ja gesungen beim Retter. Was war? Jesus ist der Retter. Jesus ist der Messias. Das war die Botschaft des Paulus. Und noch eine Botschaft. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass Christus ist der Herr. Auch das ist eine Botschaft des Apostel Paulus, nachdem er von begehrt zum Klein geworden war. Hat er genau das erkannt. Er hat es nicht mehr nötig gehabt, Menschen zu erschlagen, sondern er konnte es Gott lassen, Richter zu sein. Bei Saulus sehen wir, dass es Gottes direktes Eingreifen benötigt, um einen solchen selbstgerechten Menschen heraus aus seiner Komfortzone, wie man heute so schön sagt, zur richtigen Gotteserkenntnis kommen lassen. Und genau das hat Gott getan in den 7 Schritten. Also, Schritt 1 war Saulus, der Eiferer und Mörder. Geschwister, wenn wir nicht vor unserem Glaubensleben oder wenn wir zum Glauben kommen, die Erkenntnis haben, dass wir vor unserem Glaubensleben Eiferer und Mörder waren, zumindest in unseren Gedanken, dann haben wir mit dem, was jetzt folgt, auch große Probleme. Ich kenne so viele Menschen, die mir auch gesagt haben, einen, den ich sehr schätze, mit dem war ich bei der Bundeswehr, der hat gesagt, ich bin so gut, ich mache nichts falsch, eigentlich muss Gott mit mir zufrieden sein. Aber eine Erkenntnis ist, wenn ich Gott begegne, und das ist mein zweiter Schritt, ist, dass ich erkenne, was ich vorher war. Hast du diese Erkenntnis schon gehabt? Die ist nicht schlimm, die ist nicht peinlich, die ist heilsam und die ist notwendig. Ich kenne andere, die meinen immer, sie müssten, bevor sie zu Jesus kommen, besonders gut werden. Und dann geben die sich Mühe, gerecht zu werden, also selbstgerecht zu werden, ein gutes Leben zu führen, nett zu sein. Alles Humbug, alles Mist. Denn Gott sucht das, was verloren ist. Gott sucht einen Saulus, der ein Zerstörer der Gemeinde ist. Und dann begegnet er ihm, Schritt 2. Als er aber hinzog, bin noch Apostelgeschichte 9, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch siehe, doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Auf dem Weg nach Damaskus, mit aller menschlichen, theologischen Autorität ausgestattet, begegnet er dem Herrn Jesus. Nie im Leben hätte er daran gedacht, dass der lebendige Gott sich selbst mit seiner Gemeinde gleichstellt. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, dass Gott ihm begegnet, obwohl die Geschichte Israels voll davon ist. Er hätte es wissen müssen. Aber wie sehr rechnen wir denn heute mit Gottes Begegnung? Auch wenn unsere ganze Bibel voll davon ist. Ich habe es auch schon erlebt, dass einer freudestrahlend erzählt hat, mir ist der Herr begegnet, und die anderen haben gesagt, das ist ein Schwärmer. Wie hart gehen wir miteinander um? Viel wichtiger ist, was aus dieser Gottesbegegnung wird. So ist immer mein Rat und so gehe ich auch damit um. Dir ist Gott begegnet, was hast du erlebt? Seht ihr, und wenn dann kommt, er hat mir gezeigt, was für ein Drecksack ich bin, dann weiß ich, die Begegnung ist echt. Das gibt so keiner zu. Wenn mir einer erzählt, ach, Gott hat mir gesagt, was ich für ein toller Typ bin, da habe ich dann doch schwere Bedenken. Gott zeigt uns, wie wertvoll wir in seinen Augen sind, trotzdem, dass wir nichts sind. Wir merken also, am Reden und am Handeln kriegt man relativ schnell raus, was dahinter steckt, wenn das so einer erzählt. Aber wenn da Freude ist, wenn da Liebe ist, wenn da neue Durchstarten im Glaubensleben ist, dann kann ich mich von Herzen mitfreuen, weil ich weiß, Gott redet und Gott begegnet. Da muss ich nicht sagen, das ist ein Schwärmer. Und was steckt hinter der Aussage? Weil ich es so noch nicht erlebt habe, kann das bei dem auch nicht sein. Also lasst uns vorsichtig mit unseren Gedanken sagen, die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Wenn wir uns nur dran halten würden. Also dieser Saulus, der hat eine echte Gottesbeziehung, eine echte Gottesbegegnung. Und was ist dann? Als allererstes sagt die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was hat denn das für uns zur Folge? Paulus fragt noch: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ist dir bewusst, dass du als Kind Gottes in Gottes Augen und in Jesu Augen mit Jesus deckungsgleich bist? Saul war viel zu jung gewesen, um Jesus ans Kreuz zu nageln. Das hat er nicht mitgemacht. Wie kann dann Jesus sagen: ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat doch nur die Christen, damals hießen sie noch nicht so, verfolgt. Letzten Endes sagt Jesus hier, wer irgendeinen meiner Kinder antastet, der tastet mich an. Ist mir, ist dir, ist uns das bewusst, was das bedeutet? Wir sind eine Einheit mit unserem Herrn. Ich mache es nochmal deutlich, weil der Punkt mir wichtig ist. Die Träne, die du weinst, weil du Leid hast um des Glaubens willen, die weint der Herr Jesus mit. Den Schmerz, den du empfindest, weil er dich so einen Weg führt, diesen Schmerz empfindet er mit. Das ist das Wunderbare an dem Bild Christus, das Haupt und wir die Glieder. Wo ist das Schmerzzentrum unseres Körpers? Wenn ich mir hier die Hand anhaue, sagt mir der Kopf, aua! Und wenn ich in dem Bild bleibe, er das Haupt für die Glieder, wer hat dann da als erstes aua? Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das muss für den Saulus ein totaler Niederschlag gewesen sein. Das hat er noch nicht gekannt. Da ist der lebendige Gott, der sich so stark identifiziert mit seinen Kindern, dass wenn der Saul einschlägt, er den Herrn Jesus schlägt. Ein wunderbarer Gedanke, über den es sich lohnt, nachzudenken und sich darüber freuen, wenn einem das so bewusst wird, dann geht das Herz auf. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wie erhöht das diese Aussage die Gemeinde Jesu? Und wie schließt das die religiösen, gesetzlichen Eiferer, die aus eigener Kraft zu Gott kommen wollen, aus dieser Gemeinde aus? Auf einmal ist nicht Saul derjenige, der alles weiß, sondern mit einer einfachen Frage ist er vollständig überfordert. Herr, wer bist du? Und damit sind wir beim Saul, dem Suchenden. Er muss fragen, Herr, wer bist du? Die Antwort muss ihn bis ins tiefste Herz hinein erschüttert haben. Der tolle, alleswissende, Supertheologe, ausgebildet, mit dem Brief ausgestattet, muss fragen, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Wie wunderschön. Ich bin Jesus. Auch das ist eine Botschaft. Jesus lebt. Sein Name ist bis heute der Name, in dem der Sieg liegt. Wenn wir immer wieder neue Lieder singen, dann sage ich meinen Geschwistern immer, achtet darauf, dass Jesus bezeugt wird. Denn in seinem Namen und in keinem anderen Namen ist das Heil. Ich weiß nicht, ob ihr schon erlebt habt, in großer Not, wo ihr nichts mehr sagen könnt. Wenn ihr dann Jesus sagen könnt oder denken könnt, ein Schrei, ein Gedanke, ein Flüstern, dann werdet ihr sehen, dass der Herr hilft und der Feind fliehen muss, der euch von allen Seiten angreift. In keinem anderen Namen ist das Heil. Das wissen wir alles theoretisch, aber lasst es doch praktisch machen. Lasst uns leben und es wird einfacher. Es wird einfacher und wir werden auch da von Sieg zu Sieg eilen, weil Jesus der Sieger ist. Jesus lebt und das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus dann überall hintragen musste. Jesus der Messias, Jesus lebt. Und in seinem Namen ist bis heute der Sieg. Jesus, den Stephanus in der Stunde seines Todes gesehen hat. Stephanus, der den Paulus mit Wohlgefallen hat sterben sehen, hatte recht. Wie blind war Paulus gewesen, der gute Schüler, der Pharisäer, aus einer Familie von Pharisäer, ein Jude aus dem Stamm Benjamin, also geadelt bis ins Letzte hinein in religiöser Hinsicht. Erst war er innerlich und geistlich blind, und dann war er tatsächlich blind. Ich kann mir den Paulus so richtig vorstellen, jung, dynamisch, auf die Dauer hilft nur Power, vor seinen Begleitern vorne wegrennen, Richtung Damaskus, im glühenden Eifer, etwas für Gott zu tun und dann blind muss er geführt werden wie so ein Tatterkreis, weil er den Weg nach Damaskus nicht mehr findet. Wer, was, warum, wozu? Das sind die Fragen, die in einem unwillkürlich hochkommen, wenn das gewohnte Gedankengerüst aus Geboten und Verboten, aus Tradition und Erkenntnis zusammenbricht. Wenn Gottes Wort einen trifft, dann werden diese Fragen auf einmal brennend. Wer ist Jesus? Die frohe Botschaft ist, dass Gott die Menschen, die ihn vom Herzen suchen, sieht. Auch wenn er äußerlich noch so schlecht war, und so schlecht ist dieser Mensch, wie zum Beispiel ein Saulus, schlimmer ging es fast nicht, Gott schenkt eine Antwort. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt, den Lernenden. Immer dann, wenn ein Mensch Jesus begegnet und erkennt, dass dieser Jesus lebt, sind alle Vorstellungen, Normen, Erkenntnisse nichts mehr wert. Das führt dazu, dass dieser Mensch bereit ist, von Jesus zu lernen. Und so berichtet Paulus in der Apostelgeschichte 22,10, da erzählt er seine Bekehrungsgeschichte. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allen gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Was ist eigentlich passiert? Nicht mehr ich will tun, sondern was soll ich tun? Wann hast du das letzte Mal gebetet, was soll ich tun? Wenn du auf die Nase geflogen bist, wenn es nicht mehr weitergeht? Wisst ihr, ich mag das überhaupt nicht, wenn Menschen lästern und sagen, hilf dir selbst, du hilf dir Gott. Weil es eine Lüge ist. Sondern umgedreht wird ein Schuh draus. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Zeig es mir, mach es mir deutlich und dann gehen. Da wird ein Schuh draus. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Aber mir scheint, dass wir sie immer wieder notwendig haben, um in Erinnerung zu rufen zu werden, weil wir sie nicht leben. Immer dann, wenn wir am Boden liegen, nachdem wir Jesus erkannt oder besser gesagt von Jesus erkannt wurden, heißt die erste Anweisung in unserem Leben, mach dies und das, nein, sondern steh auf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Steh auf, bleib nicht liegen. Auch das ist etwas. Es gibt Menschen, die zum Glauben kommen, die erkennen wirklich, wie schlecht sie sind, taugenicht sie sind, dass sie aus sich heraus zu nichts Nutze sind, und dann kuscheln sie sich im Sand und bleiben liegen und suchen einen, der sie in den Himmel trägt. So ist unser Gott nicht. Sondern das, was Jesus als erstes einem Saulus sagt, der zum Paulus geworden ist, ganz klein ist er jetzt hier, steh auf. Steh auf. Bist du aufgestanden in deinem Glaubensleben? Kannst fragen, wie oft? Ja, immer wieder, weil wir immer wieder fallen. Immer wieder fallen wir auf die Nase, immer wieder versagen wir. Und wir überraschen unseren Gott damit nicht. Er kennt uns bis ins Innere. Er weiß ja, wen er ausgesucht hat. Und dann fliegt man halt auf die Nase. Besonders dann, wenn die Nase immer höher ist und man meint, man weiß es, zack, liegt man wieder auf dem Boden. Übrigens, das ist ein Geschenk. Das hält uns in der Spannung, in der uns Jesus gebrauchen kann. Steh auf! Und darin sehe ich wirklich eine große Not. Viele Menschen bleiben liegen. Sie sagen, sie sind zu nichts nütze, sie haben keine Gabe bekommen und, und. Ich habe ja im Moment ein bisschen Zeit, habe den Wegner von der Arche wieder mal in Hamburg gehört und er hat bezeugt, jeder, der zum Glauben kommt, bekommt A, den Heiligen Geist und B, eine Geistesgabe. Und dann hat er aufgehört, mehr hat er dazu nicht gesagt. Aber es ist wahr. Jeder, der zum Glauben kommt, hat den Heiligen Geist, und wer den Heiligen Geist hat, der hat eine Geistesgabe. Denn ohne Heiligen Geist kann ich Jesus nicht erkennen. Es ist unmöglich. Und wer den Geist hat, hat auch eine Geistesgabe. Und wer eine Geistesgabe hat, hat eine Dienstgabe und eine Aufgabe. Und darum, steh auf! steh auf. Es ist also nicht besonders fromm, liegen zu bleiben und zu sagen, oh, bin ich schlecht. Oh. Manchmal, ich weiß, kein liebevoller Gedanke, würde ich gerne nochmal drauftreten, damit der Aua schreit und endlich aufsteht, weil das so schädlich ist. Steh auf, steh auf. Sie sind nicht aufgestanden, diese Menschen, sind nicht bereit, dorthin zu gehen, wo der Herr sie hinschicken möchte, sondern sind behaftet in ihrem alten Wesen, das lautet, ich meine mir mich. Und darum sind sie keine Lernenden und keine Erlebende. Und das sind dann die Menschen, die sagen, Glaubensleben ist langweilig. Habe ich null Verständnis. Sie suhlen sich im eigenen Dreck, obwohl sie vom Herrn gewaschen sind. In diesem Wort, steh auf, steckt das neue Leben, das Saulus erhielt. Vormals Tod, nun Leben. Dieses Wort, steh auf, enthält auch den Gedanken der Vergebung. Der Herr will nicht, dass wir liegen bleiben. Und so schickt Paulus zu den Geschwistern nach Damaskus. Das finde ich auch ein bisschen gemein. Erst wollte er die in Damaskus vernichten und dann sagt Jesus zu ihm, geh mal nach Damaskus. Dort wird dir von allen gesagt werden, was du tun sollst. Also nicht nur von einem, sondern von allen. Das heißt also, die Kinder Gottes wissen, was zu tun ist. Geh mal hin, du, der du keine Ahnung hast, der jetzt erst anfängt zu leben. Der Glaube sucht und braucht die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und Jesus schickt uns immer in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich kenne das überhaupt nicht anders. Die Schrift kennt das überhaupt nicht anders. Kinder Gottes suchen die Gemeinschaft. Und wenn sie das nicht suchen, ist irgendwas wesentlich kaputt. Und zwar nicht an der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht perfekt, die Gemeinde ist nicht super oder was auch immer. Die Gemeinde ist von Gott geschenkt, gestiftet, notwendig, von Gott gewollt. Und es gibt überhaupt keine Begründung, nirgendwo hinzugehen, weil man meint, man hat es am besten. Ich bin so enttäuscht von Menschen. Ja, bin ich auch. Kann ich mithalten? Konnte der Paulus auch? Der hat eine Gemeinde nach der anderen hinterher gegründet und alle haben sie mich verlassen, außer so zwei, drei Hanseln. Alle Gemeinden in Kleinasien, die er gegründet hat, hat ihn verlassen. Hat bei ihm null zu dem Ergebnis geführt, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Was sich dort Menschen, die sich Kinder Gottes nennen, leisten an Ungehorsam, ist ungeheuerlich. Ich wollte es mal so deutlich sagen. Hebräer 10, 23 bis 26. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, und das ist genau das, die Zusammenkunft versäumen, ist mutwillig sündigen. Nachdem wir die Kenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Härter geht's nicht. Man muss es sich aber deutlich machen. Ich sage ja, lasst uns die ganze Schrift lesen. Und so komme ich jetzt zum Punkt 5, Paulus der Bete. Lesen Apostelgeschichte 9, 10 und 11. Es waren aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe Herr, ich bin, hier bin ich Herr. Und der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frag im Hause des Judas nach einem mit dem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Hananias hat mit Sicherheit gebetet, als der Herr zu ihm sprach. Ich lese es jetzt nicht vor. Hananias hat dann mit Gott diskutiert, hat gesagt, weißt du nicht, dass dieser Saulus uns verfolgen will, vernichten will? Und Gott sagt, geh mal hin und betet. Mach mal. Was für ein Mut der Hananias hatte. Ich weiß aus dem Zweiten Weltkrieg, dass es Brüder gab, die sich innerlich gedrängt gefühlt haben, Adolf Hitler Briefe zu schreiben und ihn davor zu warnen, die Hand an die Juden zu legen. Die sind verhaftet worden, die sind ins KZ gekommen, die haben das Leben gelassen. Sie haben es aber getan, weil sie vom Herrn ganz genau gewusst haben, das soll ich tun. Damit auch ein Adolf Hitler nicht sagen kann, mich hat ja keiner gewarnt. Nicht alle haben diesen Auftrag gehabt, aber der eine oder andere schon. Also dieser Hananias geht hin, aber auch das andere ist ein wunderschönes Zeugnis. Paulus sehr erbetet. Wenn ich zum Glauben komme, dann bete ich. Dann suche ich den Kontakt mit Jesus. Das ist am Anfang für uns überhaupt keine Frage. Jetzt bin ich über 40 Jahre gläubig, bete ich heute noch. Also ich kann sagen, ich bete heute noch. Ist mir nicht langweilig geworden. Aber tun wir das wirklich? Haben wir Zeit? Oder packen wir den Tag so voll, dass wir abends nur noch zu einem Losungsvers und eigentlich dank dir für den Tag herkommen? Beten heißt reden mit Gott. Und nicht irgendwas vor sich hin murmelnde Formeln. Ich sag's mal ganz deutlich, das Vaterunser ist gut, aber es ist viel zu wenig, um mit Jesus in einem persönlichen Kontakt zu sein. Viel zu wenig. Noch dazu, wenn ich mir überhaupt keine Gedanken mache über das Vaterunser, was da steht. Also, Paulus betet. Was mag er wohl gebetet haben in seiner Not? Blind liegt er da, auch noch in der Straße, die gerade genannt wird. Wer von innen betet, man könnte es als Symbol sehen, der geht einen geraden Weg zu Gott. Wer wirklich sagt, dein Wille geschehe, im Himmel, so auf Erden und auch bei mir, der geht einen geraden Weg. Ganz sicher bat er um Vergebung, tat Buße, blind war er auch noch und so brachte er seine ganze Not vor Gottes Gnadenthron. Deswegen gefällt mir der Gnadenthron auch. Gut, sehr gut. Weil letzten Endes das der Ort ist, wo alles geheilt wird. Hananias ging zu dem Verfolger der Gemeinde und tat, was Jesus ihm gesagt hat, betete für Paulus, legte ihm die Hände auf. Und wir sehen, wie der große Gehorsam des Hananias die Angst überwindet und er darf erleben, wie ein Paulus unter seinem Gebet die Blindheit verliert. Er wird wieder sehen. Apostelgeschichte 9, 18. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er wurde sehend. Und er stand auf. Da haben wir dieses Aufstehen wieder. Und jetzt kommt noch was. Und er ließ sich taufen. Ich mag diese ganze Theologie, die dann hin und her diskutiert, ist was notwendig oder nicht, nicht so. Hier steht es ganz einfach. Kommst zum Glauben. Nachdem es dich niedergehauen hat, du erkennst deine Sünde, deine Schuld, erfährst Vergebung, stehst auf und dann lässt dich taufen. Cornelius genau dasselbe. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? So einfach. Dann sind sie in der Halbwüste, da ist also ein Teich und dann lässt er sich halt taufen. Und so gehört Taufe dazu. Paulus ließ sich taufen. Diese Taufe war ein Schritt des Gehorsams, den Paulus nun beschritt. Dieses Wort Taufe, Baptizo, bedeutet völliges Untertauchen. Und damit bezeugt auch Paulus, mein altes Leben gebe ich in den Tod. Es ist ja auch tot. Und das Auftauchen bezeugt sein neues Leben. Jetzt lebe ich, aber ich lebe dem Herrn Jesus, ich gehöre dem Herrn Jesus, ich gehöre dazu. Und ab dem Zeitpunkt, wo er sich hat taufen lassen, hat er nicht mehr zu den Verfolgern, sondern zu den Verfolgten gehört. Da hat es klack gemacht. Da gab es wahnsinnig viele Juden, die vorher seine Fans waren, die wollten ihn jetzt umbringen. Die Taufe war ein klares und ist ein klares Bekenntnis zum Gehorsam. In Galater 2, 19, 20 schreibt er, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Das ist sein Zeugnis zu seinem neuen Leben. Und das fordert uns auf, ganz genauso zu leben. Jetzt komme ich zum letzten Schritt, zum siebten Schritt. auch der fällt uns manchmal schwer, aber der ist völlig natürlich, der Zeuge. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Vers 20, und sogleich predigte in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes, der Messias ist. Sogleich. Naja, das hat er ja gelernt. Er hatte ja Predigten gelernt. Bisher hat er dagegen gepredigt und jetzt predigt er für. Das war eine 180-Grad-Drehung. Der hat die Leute bestimmt völlig verwirrt. Der die Gemeinde verfolgt hat, bezeugt jetzt, dass Stephanus recht hatte, bezeugt jetzt Jesus, bezeugt Jesus lebt, Jesus ist der Messias. 180-Grad-Drehung gehören zum Glaubensleben dazu. Und die verwirren das Umfeld. Ich weiß noch, wie ich meine Kumpanen damals verwirrt habe, als ich zum Glauben kam. Früher habe ich gerne Kräftemessen gemacht mit anderen Jungs. Es hat mir Freude gemacht. Ich war zwar der Kleinste, aber meistens auch der Schnellste. Hat Vorteile gehabt. Und wie das rum war, waren meine Kumpels, meine Alten, verwirrt. Ich bin heute noch so dankbar, dass der Herr mich so rechtzeitig gehört hat, dass er mich nicht beim Neckermann damals mit erwischt haben, wie sie sich haben einschließen lassen und geklaut haben, wie sie aus dem Fenster rausgestiegen sind in der Toilette, haben sie Zivilstreife schon da gestanden, haben sie putzen müssen. Da waren sie 16 und ich war nicht dabei. Was ein Glück, ne? Oder was ein Segen, was ein Geschenk. Also 180-Grad-Drehung. Sogleich predigt. Wer Jesus findet, beginnt sofort von ihm zu reden, beziehungsweise wer Jesus findet, ist sofort ein Zeuge. Und so fing er an, von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, zu reden. So fing er an, Jesus Christus ist der Messias. Und so fing er an zu sagen, sein Tod sühnt nicht nur die Schuld von Israel, nicht nur die Schuld der Juden, sondern die der ganzen Welt. Wir haben es schon gesungen in dem Lied. Und das nächste Vortragslied, das singt davon, dass jemand hinaus aufs Meer geht und feststellt, dass das Wasser trägt. Es trägt. Es war ein Wunsch von mir, dass wir dieses Lied aufnehmen. Ihr habt mir den Wunsch erfüllt, das hören wir jetzt gleich. Und ich freue mich drauf. Was wir heute Morgen betrachtet haben, sind 7 Schritte. Und so oder so ähnlich ist sie bei jedem von uns verordnet. Diese 7 Schritte sind weg von uns selbst hin zu Jesus. Und jetzt ist meine Frage, wo stehst du? Wisst ihr, in unserem Glaubensleben gibt es leider Menschen und wir selbst, die wir stehen bleiben. Im Glaubensleben bedeutet stehen bleiben immer Rückschritt. Und deswegen muss man tunlichst darauf achten, dass wir wirklich Schritt für Schritt dem Herrn Jesus hinterhergehen.